ARD.
Hallo, ich bin Oliver Buschek und wie bei so vielen gehören auch bei mir Phishing-Mails inzwischen zum Alltag. Sowas hier zum Beispiel. Letzte Erinnerung, Ihre Rechnung ist offen. Ja, scheinbar von meinem Internetprovider. Täuschend echt. Da muss man schon sehr genau hinschauen, genauso wie bei vielen anderen Arten von Cyberkriminalität. Die Methoden werden wirklich immer raffinierter. Ständig versuchen Kriminelle an unser Geld, unsere Daten oder auch bei Firmen unsere Geschäftsgeheimnisse zu kommen. Und demzufolge ist die Frage, wie schütze ich mich davor? Wie schaffe ich Cybersicherheit? Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Eine Herausforderung, die durch künstliche Intelligenz nochmal eine ganz neue Dimension bekommt. Und die Forschung, ja, die muss darauf Antworten finden. In unserer Reihe Forschung unter Druck sprechen wir mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die an Lösungen für besonders drängende Probleme der Gegenwart arbeiten.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Ich bin verbunden mit Dominik Herrmann. Er ist Professor für Privatsphäre und Sicherheit in Informationssystemen an der Universität Bamberg. Und er beschäftigt sich damit, wie wir Sicherheitstechnologien so gestalten, dass sie nicht nur technisch funktionieren, sondern auch im Alltag ankommen. In Unternehmen, Behörden und bei jedem von uns zu Hause. Grüße Sie, Herr Herrmann.
Ich grüße Sie, Herr Buschek. Hallo.
Wie wird man Fachmann für Privatsphäre und Cybersicherheit? Ich nehme mal an, der Grund liegt nicht darin, dass Sie besonders viel zu verbergen haben.
Na, hoffentlich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe natürlich gar nichts zu verbergen, sonst könnte ich auch nicht Wissenschaftler geworden sein. Ich glaube, es gibt keinen Berufsstand, der so transparent über die Aktivitäten online und in den Medien berichtet, wie Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind. Aber auf die Frage zu antworten, ich bin mit der IT-Sicherheit oder Cybersicherheit, wie man sie auch gerne nennt, in Kontakt gekommen, weil es einfach ein total faszinierendes Feld ist, ein Katz-und-Maus-Spiel aus Angriff und Verteidigung, immer wieder etwas Neues finden, manchmal wie eine Schnitzeljagd auch. Und da sehe ich einfach großes Potenzial, sah ich auch damals schon, als ich studiert habe. Und im Wesentlichen muss man es sich selbst beibringen. Also es gibt immer noch verdammt wenig Literatur, die einen systematisch zum Cybersicherheitsexperten ausbildet.
Mein Verhältnis zu IT-Sicherheit oder Cybersicherheit besteht vor allem darin, dass ich mich immer wieder ärgere, wenn ich das Netzwerk für irgendwelche Internetdienste mir ein Passwort überlegen soll oder mein Passwort wechseln soll und dann kommt die Rückmeldung, hey, das sind nicht genug Sonderzeichen, es ist nicht lang genug und so weiter und so fort. Wenn ich mich darüber ärgere, bin ich dann einfach zu naiv und sehe die Erfordernisse an Sicherheit nicht?
Ja, das haben wir zumindest früher den Menschen beigebracht oder eingebläut, dass es eben nicht besser geht. Und Sicherheit kostet halt auch einfach Komfort. Inzwischen sind wir aber eigentlich davon abgekommen, das so einfach zu sehen oder die Schuld auf die Menschen zu schieben, sondern wir haben eigentlich jahrelang es uns zu einfach gemacht, also uns, diejenigen, die Technik gebaut haben, indem wir die Menschen in die Pflicht genommen haben. Da gibt es inzwischen eine Abkehr davon, von diesem Trend.
Das wollen wir auf jeden Fall noch vertiefen in diesem Gespräch, aber erstmal vielleicht zum Titel dieser Reihe »Forschung unter Druck«. Wie sehr spüren Sie Druck auf Ihrem Forschungsgebiet, dass schnell bessere Methoden, bessere Abwehrsysteme gegen Cyberkriminalität her müssen?
Ja, Druck spüren wir im Bereich der IT-Security oder Sicherheitsforschung schon seit Anbeginn der Tage. Es wird eben erwartet, dass wir Lösungen produzieren für die Praxis, aber gleichzeitig streben wir natürlich auch darin, überhaupt zu verstehen, warum funktionieren manche Dinge sicher, warum ist es in der Realität schwierig. Also den Konflikt, den gibt es schon ganz lang. Und ich würde sagen, er ist in den letzten Jahren auf jeden Fall sichtbarer geworden, auch spürbarer im Sinne von, dass die Politik, auch die Öffentlichkeit erwartet, dass die Forschung Antworten liefert. Aber Neues ist es eigentlich nicht, auch wenn das die langweilige Antwort an der Stelle sicher ist.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihr Forschungsgebiet in der Lage ist, die Antworten, die erwartet werden, zu liefern?
Teils, teils. Darauf gibt es ein entschiedenes Jein. Also zum einen, ja, also ich würde sagen, ganz elfenbeinturmartig gesprochen, wir wissen eigentlich schon ganz gut, wie es gehen würde. Und trotzdem ist es total schwer, die Realität zu verändern. Ja, wir haben eigentlich ganz gut verstanden, dass wir die Menschen nicht in die Rolle bringen sollten, dass sie sicherheitsrelevante Entscheidungen tagtäglich hunderte Mal am Tag im Zweifel treffen müssen, sondern eigentlich müssten wir einfach die Systeme so bauen, dass die sicherheitsrelevanten Entscheidungen von denjenigen, die davor sitzen, weg sind, also verborgen bleiben. Das ist aber leichter gesagt als getan. Und gerade im Elfenbeinturm, wo ich ja hier sitze in Bamberg, ist es halt auch gemütlich, das auszusprechen. Die, die an vorderster Front dann Systeme absichern müssen, denen hilft man mit so einfachen Weisheiten tatsächlich nicht weiter.
Reden wir doch mal über die Bedrohungslage. Also wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass was passiert? Und bei wem ist die Gefahr am größten? Also sind es die Unternehmen, sind es Forschungseinrichtungen, sind es Privathaushalte? Welchen Bedrohungen sehen wir uns da gegenüber?
Also die Bedrohungen oder die Bedrohungslage wird abstrakt ja immer als total hoch und immer steigend beschrieben. Das ist eine Narration, also eine Geschichte, die gerade in der Öffentlichkeit und natürlich auch zu einem gewissen Grad durch die Presse ganz gerne betrieben wird, weil sie suggeriert halt Relevanz und Dringlichkeit. Ja, diese Narration erzeugt aber auch oft etwas oder löst etwas in den Menschen aus, was nicht hilfreich ist. Sie löst nämlich eine Form von Apathie aus, dass man das Gefühl eben hat, ja, ich kann ja eh nichts tun, ich bin völlig aussichtslos, ja, 100%ige Sicherheit gibt es eh nicht, dann kann ich es auch gleich lassen. Sicher ist es trotzdem so, dass wir uns konstant einer abstrakten Bedrohung ausgesetzt sehen. Aber wie so bei vielen anderen Dingen im Leben gibt es eben auch hier Risiken. Ja, also bei jedem Überqueren der Straße haben wir ja auch mit Risiken zu tun.
Ja, und es gibt ja auch viele, viele Statistiken darüber, wie die Zahl von Schadsoftware, die eingeschleust wird, steigt, wie der Betrag steigt, um den Unternehmen oder auch Privathaushalte erpresst werden mit sogenannter Ransomware. Also es ist tatsächlich eine reale Bedrohung. Aber wenn man das so hört, wer steckt denn da eigentlich hinter? Was weiß man über die Täter? Also sind das vor allem organisierte Kriminelle, mit denen man da zu tun hat? Geht die größte Bedrohung von Staaten aus, die uns nicht sehr freundlich gesinnt sind? Was weiß man darüber?
Es gibt verschiedene Tätergruppen und die gibt es auch schon ganz lange. Also die Kategorisierungen sind teilweise Jahrzehnte schon alt. Früher hat man ganz gern immer mit den sogenannten Script-Kiddies kokettiert. Also im Endeffekt jungen Menschen, denen langweilig ist und die einfach aus purer Freude am Hacken und einfach Unternehmen angegriffen haben. Vielleicht auch, um ihnen zu zeigen, wer der Klügere ist und die im Prinzip in der Öffentlichkeit auch bloßzustellen. Auch das gibt es heute noch. Wir haben aber sehr viel mehr aktivistisch motivierte Hacking-Kampagnen, wo also Politik und auch Ideologie eine Rolle spielt. Wir haben, wie Sie auch ja völlig richtig angesprochen haben, auch Staaten, die das Geschäft mit T-Sicherheit zu einem relevanten Thema für sich erkoren haben, die also auch gezielt andere Staaten dadurch angreifen und auch destabilisieren wollen. Mit Abstand für uns als Bürgerinnen und Bürger am relevantesten ist mit Sicherheit aber das organisierte Verbrechen, bandenartig organisierte Kriminalität, die schlicht und ergreifend damit Geld verdienen möchte, aus den IT-Sicherheitslücken entweder im privaten oder im beruflichen Umfeld Kapital zu schlagen.
Weil es einfach leichter ist, anonym übers Internet Geld zu erpressen, als einen Drogenhandel zu organisieren oder was man sich dann noch alles überlegen könnte.
Auf jeden Fall. Also die Tatsache, dass man von jedem Ort auf der Welt im Prinzip jeden anderen Ort erreichen kann und nicht unbedingt die Spur perfekt und einfach zurückverfolgbar ist, könnte man sagen, hat eine neue Qualität. Ja, aber es ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es eben besonders leicht geht, unerkannt davonzukommen. Ja, die Strafverfolgungsbehörden mühen sich zwar redlich ab und da haben wir auch in Bamberg die für Bayern zuständige Staatsanwaltschaft, die mir auch oft beteuert, dass sie wirklich inzwischen extrem gut vernetzt mit anderen Ländern in der Strafverfolgung zusammenarbeiten, aber trotzdem bleibt halt immer der hohe Aufwand seitens der Verteidigung und der vergleichsweise geringe Aufwand seitens des Angriffs. Ja, es ist nämlich viel einfacher, irgendwo in einem riesigen Ballon im Endeffekt mit der Nadel irgendwo reinzustechen, als diesen Ballon an allen Stellen zu flicken und dicht zu halten.
Wovor muss ich mich denn, sei es als privater PC-Besitzer oder auch als Unternehmer, besonders in Acht nehmen? Was ist denn gerade in Mode an kriminellen Attacken?
Es gibt vieles, was immer in Mode ist. Also wir bekommen, denke ich, alle oder fast alle von uns bekommen E-Mails, die offensichtlich dazu dienen, Passwörter abzugreifen, das sogenannte Phishing eben. Es gibt diese Idee des Angriffs auch mit Kurznachrichten, also auch über WhatsApp. Zum Beispiel werden solche Nachrichten versendet mit dem Ziel eben unter Vorgabe einer falschen Identität, Menschen hinters Licht zu führen, ihre persönlichen Daten zu bekommen, Passwörter zu bekommen, vielleicht auch Kreditkartendaten zu bekommen, um damit dann zum Beispiel einkaufen zu gehen oder Identitätsdiebstahl und damit auch Betrug durchzuführen. Davor schützt, und das ist auch schon lange bekannt, Skepsis, gesunder Menschenverstand, so eine Bauernschleue vielleicht auch, wo man sagt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass mir jemand aus dem Ausland 1 Million Euro schenken will und ich dafür nur 1.000 Euro an Gebühren vorab überweisen soll? Klingt das plausibel? Bin ich da vielleicht irgendwie benachteiligt zu irgendeinem Zeitpunkt? Und würde man da immer einen kühlen Kopf bewahren, wären die meisten Menschen, glaube ich, auch keinen großen Sicherheitsproblemen ausgesetzt. Aber genau das ist halt viel leichter gesagt als getan.
Wie sehr verändert denn KI die Bedrohungslage?
Da würde ich wieder so aus dem Elfenbeinturm sprechend sagen, nicht besonders. Ne? Es ist einfach eine andere Technik, eine weitere Technik, die auf Seiten der Angreifer, aber auch auf Seiten der Verteidiger nützlich ist. Aber es gibt schon ein paar ganz gern auch plakativ erzählte Szenarien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, damit wir auch mit denen vertraut sind. Also was jetzt auch schon seit längerer Zeit durch die Öffentlichkeit geistert, sind die sogenannten Deepfakes, also von Maschinen erzeugte, täuschend echt aussehende Bilder oder sogar Videos, die, und so ist es inzwischen durch den technischen Fortschritt, auch in Videokonferenzen, also auch mit korrekt synchronisierten Lippenbewegungen und korrekter Gesichtsmimik, eine bestimmte Person, die man vielleicht auch kennt und die einem vertraut ist, nachahmen können und dadurch eben etwas, was Menschen als wichtiges und relevantes Vertrauensmerkmal empfinden, nämlich das Bild des Gegenübers, ist eigentlich nicht mehr vertrauenswürdig. Ne? Ja. Jeder Anruf könnte auch ein Angreifer sein und dafür braucht man halt einen Mechanismus, wie man die Guten von den Schlechten unterscheidet.
Ja, das ist dann der noch einmal auf die Spitze getriebene Enkeltrick, bei dem der Enkel oder ein anderer angeblicher Verwandter dann nicht nur eine Textnachricht schickt, sondern auch spricht, also wenn der Angreifer jedenfalls weiß, wie der Enkel heißt und welche Stimme er hat.
Der kann im Zweifel sprechen und der kann sich auch potenziell in der richtigen Umgebung befinden. Ja, also auch der Hintergrund mag dann plausibel aussehen, je nachdem, wie viel man von sich online preisgegeben hat. Also Stichwort öffentliche Bilder, Kommentare, Beiträge im Internet, auf sozialen Netzen, lässt sich natürlich schon auch vieles gut imitieren und gut nachahmen. Und das macht es natürlich aus Sicht der Verteidigung, also in der Familie, dann auf einmal total schwierig. Auch da werden wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln. Also was ich jetzt schon öfter gehört habe, ist, dass in Familien oder auch in manchen Unternehmen dann sowas wie das Familienpasswort etabliert wird, wo man also sagt, immer wenn man das Gefühl hat, irgendwas passt da nicht, dann bittet man die Person am anderen Ende der Leitung doch mal das Familienpasswort zu sagen. Und wenn die Person das dann nicht preisgeben kann, meinetwegen Bananenschale, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man das Gespräch jetzt wohl mal beenden will.
Das ist doch mal ein gutes Thema für das Familienabendessen gleich heute noch, um da was zu vereinbaren. KI nimmt uns Arbeit ab im Alltag, also alle, die sie nutzen in irgendeiner Form, merken schon, da kann man durchaus sich ein wenig entlasten. Können das organisierte Kriminelle auch? Also hilft KI auch beim Automatisieren von Cyberattacken?
Auf jeden Fall. Im Prinzip wird die manuelle Arbeit, die halt oft schlecht gemacht wurde, Stichwort schlecht formulierte Phishing-Mails mit nicht korrekter deutscher Sprache, all das wird sich natürlich über kurz oder lang ändern. Ja, also die E-Mails lassen sich dann eben jetzt in korrekter Sprache formulieren, sehen genauso aus wie die echten E-Mails, die man vielleicht von einem Unternehmen, bei dem man Kunde ist, bekommt. Also da werden wir eine Professionalisierung erleben, weil einfach die Maschine die Automatisierung auch leichter macht. Und diese Automatisierung wird uns relativ schnell mühsam erscheinen. Ja, also aus Sicht der Verteidigung werden wir es einfach mit extrem gut gemachten E-Mails zu tun haben, auf die viele vermutlich auch reinfallen werden, ja, weil sie damit nicht rechnen. Da hilft Aufklärung, logisch, aber Aufklärung ist auch eines der mühsamsten Unterfangen im Bereich der Cybersicherheit.
Hilft auch KI beim Abwehren von Cyberattacken? Also gibt es Systeme, die, sei es jetzt im privaten, sei es im Unternehmensbereich, automatisch Angriffe erkennen und abwehren können, ohne dass da jemand aktiv eingreifen muss oder die mich zumindest warnen?
Ja, also wenn man der Cybersicherheitsindustrie glaubt und deren Werbung, dann hilft KI da ganz viel. Ne? Also KI hilft, um KI-generierte Angriffe zu erkennen. Das hat ja auch irgendwie eine gewisse Ironie dann, ja, dass man das eine System mit der seinesgleichen dann schlagen will.
Soll die KI das unter sich ausmachen, ne?
Genau, sollen die KIs unter sich die E-Mails lesen und wegfiltern und ich will als Mensch eigentlich nur noch die Zusammenfassungen sehen. Ja, das wäre natürlich ein Szenario, das vielleicht auch ganz schön wäre. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, aber es ist nicht völlig undenkbar, dass wir da hinkommen, ja, dass wir als Menschen ohnehin unsere 1-zu-1-Kommunikation nicht mehr ungefiltert machen, sondern uns, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, im Prinzip nur noch hinter dem KI-Filter austauschen und die Sprache als Transportmedium gar nicht mehr von Menschen gelesen wird.
Und Sie sagen, wenn man den Versprechungen der Industrie glaubt, da höre ich eine gewisse Skepsis raus.
Ja, diese Skepsis ist ganz lange zwischen der Praxis und der Wissenschaft ausgearbeitet oder etabliert. In der Wissenschaft haben wir schon vor mehreren Jahrzehnten uns die Frage gestellt, wie man mit maschinellem Lernen, so hieß früher das mal, was heute unter dem Begriff KI verwendet wird, ja, noch früher hieß es Statistik, wie man sich mit solchen Lernverfahren zunutze machen kann, dass halt das normale Verhalten, das im Nicht-Angriffsfall den Tagesbetrieb dominiert, wie man dieses Verhalten von einem Angriff unterscheiden kann. Ja, weil man ja annehmen würde, dass ein Angriff was Besonderes ist, da kommt irgendeine Anomalie in so ein Netz oder in einen Rechner rein und das muss doch irgendwie sich anders anfühlen, muss anders aussehen, vielleicht in Form der Datenpakete, die da reinkommen. Und diese Intuition, die ist auch zu einem gewissen Grad korrekt. Ja, also Angriffe sehen anders aus, oft als normales Verhalten, aber leider ändert sich auch unser normales Verhalten im Laufe der Zeit und auch sogar innerhalb eines Tages öfter auch mal erratisch, sodass es total schwierig ist, da eine trennscharfe Linie zu ziehen. Auch für hochqualitative maschinelle Lernverfahren ist es schwierig. Und am Ende hat man dann mit sehr, sehr vielen falschen Alarmen zu tun. Und dann gehen die echten Angriffe in den vielen falschen Alarmen halt oft wiederum unter.
Das heißt, wenn ich auf ein Produkt stoße, mir eins angeboten wird, das mir verspricht, Schutz vor Cyberattacken mit KI, würden Sie gleich sagen, Finger davon lassen?
Ja, zu einem gewissen Grad kann man sich dem, glaube ich, mittlerweile nicht mehr entziehen, weil es wettbewerblich verständlich ist, dass die gesamte Industrie mit dem Slogan oder mit dem Schlagwort KI werben muss, weil der Markt eben so funktioniert. Ja, also viele Produkte enthalten dann, wenn man genauer hinschaut, gar keine KI-Techniken, sondern sind einfach nur sehr punktuell oder in ganz kleinen Bereichen mit etwas KI angereichert worden. Vielleicht sind die Meldungen KI generiert, aber die eigentliche Erkennungslogik ist ganz konventionell. Also im Detail bleibt dann von der KI oft nicht viel übrig. Und wenn KI drinsteckt, erkauft man sich's halt oft mit dem Problem, dass man nicht mehr verstehen kann, wie es funktioniert. Ja, weil einfach die Komplexität, die diese Verfahren mit sich bringen, die Bereitschaft der meisten Menschen zu verstehen, wie genau die jetzt zu einer Entscheidung kommen, weit übersteigt.
Sie haben ein großes Forschungsprojekt begleitet, bei dem es darum ging, Sicherheitssysteme für den Ernstfall zu verbessern, also Angriffe auch schneller zu erkennen. Was war das für ein Projekt und was haben Sie daraus gelernt?
Genau, das war ein Verbundprojekt mit mehreren Universitäten und auch Industriepartnern, hatte den Namen Wintermute. Ne, es ist ein Charakter aus der Literatur. Und die Idee war da zu fragen, wie können wir solche Angriffserkennungssysteme mit maschinellem Lernen in einer Art und Weise bauen, dass die damit eigentlich immer einhergehende Überwachung der Beschäftigten in so einem Unternehmens- oder Organisationsnetz möglichst minimal bleibt. Man muss sich das ja so vorstellen, um bestmöglich das normale Verhalten verstehen zu können, muss man eigentlich den Leuten, die da arbeiten, relativ genau auf die Finger schauen, während sie ihrer Arbeit nachgehen. Und wenn man das lange genug gemacht hat und alle Varianten kennt, dann kann man beginnen zu versuchen, eben die Anomalien zu suchen, ja, also die potenziellen Angriffe. Und oft wurde eben in der Vergangenheit in den Raum gestellt, naja, das ist halt so, sozusagen einen Tod stirbt man immer. Ne? Die Privatsphäre der Beschäftigten, die muss halt jetzt mal hinten anstehen im Interesse der Sicherheit der Organisation. Und die Ausgangsfrage für dieses Projekt war, ob diese These, die einfach so in den Raum gestellt wird, in dieser Absolutheit unbedingt so stimmen muss. Und unsere differenziertere Antwort am Ende des Projekts, ganz platt gesagt, war, nein, die muss nicht so stehen bleiben. Man kann durchaus bessere Lösungen bauen, die mit weniger Eingriff in die Privatsphäre auch zu einem anständigen Erkennungsergebnis kommen. Gleichwohl, und das ist die Einschränkung, die Gesamterkennungsleistung immer noch für viele praktische Anwendungen unbefriedigend sein dürfte.
Sie haben jetzt schon viel über Menschen geredet und ein bisschen weniger über Computer, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, auch der Mensch im Zentrum Ihres Interesses steht. Kann man das so zusammenfassen, dass der Mensch eigentlich das größte Sicherheitsproblem ist?
Auf jeden Fall. Das wird sowohl von der Industrie, aber auch in der Forschung immer wieder in den Raum gestellt. Und sicher ist es auch so. Am Ende treffen ja Menschen in vielen Fällen die Entscheidungen und Menschen machen Fehler. Menschen sind eben nicht Maschinen, die bei jedem Vorkommen rational und ja, in Ruhe überlegen. Wir haben ja auch was zu tun. Wir haben ja eigentlich eine primäre Aufgabe, wie wir sagen. Ja, wir wollen irgendeiner Arbeit nachgehen. Wir wollen irgendwie uns mit Freunden unterhalten, mit der Familie. Und IT-Sicherheit, der Schutz der Privatsphäre, Privatsphäre sind halt regelmäßig nicht unsere primären Ziele. Im Wesentlichen ist das Mittel zum Zweck. Naja, und da sind die meisten Menschen total schlecht darin, einfach psychologisch sind wir da schlecht aufgestellt, als Organismus uns konstant in so einem Achtsamkeitsmodus zu befinden. Und deswegen gibt es inzwischen immer mehr, die sagen, also es macht wenig Sinn, die Systeme so zu bauen, dass man annimmt, die Menschen müssen sich sicher verhalten oder müssen die korrekt verwenden, sondern besser wäre es, Systeme zu bauen, die auch dann noch sicher sind, wenn Menschen Fehler machen. Ja, das läuft oft unter dem Stichwort Resilienz oder benutzbare Sicherheit. Und dieses Forschungsfeld ist in den letzten Jahren, hat es an Zuspruch gewonnen, weil man auch da, glaube ich, noch ganz große Gewinne erzielen kann. Also da ist noch viel zu tun.
Gibt es ein Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann?
Ja, das eindrucksvollste und einfachste Beispiel sind wahrscheinlich Passwörter. Ja, da hatten Sie ja schon angedeutet, beim Passwort ist es oft so, dass man Sonderzeichen wählen muss und möglichst lang und komplex. Und das haben wir gemacht, weil Passwörter müssen natürlich schwierig zu erraten sein. Es soll ja nicht leicht möglich sein, wenn jemand, der das nicht kennt, durch zufälliges Erraten oder auch systematisches Durchprobieren das in annehmbarer Zeit herausfindet. Und der mathematisch recht naive Ansatz ist halt zu sagen, es muss mindestens 12 oder 14 Zeichen lang sein, Groß- und Kleinbuchstaben haben und so weiter. Weil man, wenn man davon ausgeht, dass all die Zeichen zufällig gewählt werden würden, tatsächlich bei einer sehr, sehr großen Menge möglicher Passwörter rauskommt. Aber die Realität ist ja eine andere. Oder wählen Sie Ihre Passwörter total zufällig?
Also ich sag's ehrlich, mein System hier zwingt mich, ich glaube ungefähr alle 6 Monate, mein Passwort zu ändern. Und das neue Passwort hat mit dem alten Passwort sehr viele Zeichen gemein.
Ja, da sind Sie in guter Gesellschaft. Das, würde ich sagen, ist der Standardmechanismus, der den meisten Menschen einfällt, weil man muss ja irgendwie sich das Passwort auch merken können. Und wenn man mehr als eines von dieser Sorte haben muss und die sich auch noch unterscheiden müssen, muss man sowieso sich eine Logik bauen, die irgendwie das Problem beherrschbar macht.
Ich zähle einfach durch, um es offen zu sagen. Dann ist es immer nur eine Stelle, die sich unterscheidet. Und ich frage mich dann natürlich, ist das im Sinne des Erfinders? Also, wer mein letztes Passwort kennt, der kann ziemlich gut mein neues erraten.
Ja, aber wie gesagt, das ist, würde ich sagen, erwartbar. Das ist nicht überraschend. Und trotzdem wurde dieses Phänomen oder diese Art, wie sich Menschen üblicherweise verhalten, komplett ausgeklammert. Ja, man hat so getan, als sei das nicht so und hat im Prinzip nur auf die schiere, theoretische, maximale Möglichkeit an Passwörtern geschielt und so getan, als würden die Leute sich auch so verhalten. Da sind wir davon weg. Wir haben verstanden, dass zum Beispiel das regelmäßige Ändern, das Erzwingen von regelmäßigen Ändern des Passworts kontraproduktiv ist. Das ist schon seit Jahren, wurde das in der Wissenschaft auch gezeigt, im Experiment, dass Menschen sich genauso verhalten wie Sie.
Ja, Sie sind. Hat man das Microsoft gesagt?
Das hat man auch Microsoft gesagt. Das ist noch besser, wenn man das denjenigen sagt, die Cybersicherheitsstandards schreiben, in denen geschrieben steht, wie sichere Systeme zu bauen sind. Weil wenn sie im Standard steht, dann richten sich zum Beispiel auch die Microsofts danach und viele Behörden richten sich dann auch danach. Den Standard hat man aber schon vor Jahren geändert. Ja, auch in Deutschland ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Organisation, die den Standard herausgibt. Auch dort hat man inzwischen den regelmäßigen Wechsel als nicht empfohlen eingestuft. Und das wird uns noch Jahre beschäftigen, bis auch im letzten Winkel der Republik das angekommen ist und nicht mehr der Zwang zum regelmäßigen Ändern besteht. Das wäre eine bessere Welt.
Also es wäre auf jeden Fall eine bequemere Welt, aber wäre es auch sicherer?
Ja, da gibt es gute Gründe, warum es auf jeden Fall nicht unsicherer wäre, weil die damit einhergehende Empfehlung ist, nicht einfach das Passwort einmal zu wählen und dann sich nicht mehr zu kümmern, sondern man sagt, naja, also warum hat man denn überhaupt diese regelmäßigen Passwortänderungen gehabt? Der Grund war, dass man so eine Annahme trifft und sagt, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird vielleicht die Datenbank, in der dieses Passwort irgendwie verschleiert gespeichert ist, die könnte ja mal gehackt werden. Das bekommt man vielleicht nicht mit. Und dann gibt es ja so ein Zeitfenster, in dem dieses Passwort den Angreifern bekannt ist und die können dann damit Schindluder treiben. Ja, und um die irgendwann nach Ablauf einiger Tage oder Wochen automatisch wieder auszusperren, zwingt man alle, das Passwort regelmäßig zu ändern. Ja, dann ist nach einer definierten Zeit, nach ein paar Wochen spätestens, sind alle wieder ausgesperrt. Das war die meines Erachtens etwas naive, aber durchaus überzeugende Argumentation. Mittlerweile sagt man, dass es ungünstig aus Gründen der schlechten Benutzbarkeit besser ist es, keinen automatischen Wechsel zu erzwingen, sondern zu sagen, wir beobachten im Internet, genauer gesagt im Darknet und in spezialisierten Plattformen, wo solche geklauten Passwörter zusammengetragen werden, schauen wir einfach regelmäßig aktiv, ob die Passwörter, die unsere Nutzer verwenden, auftauchen. Und wenn eines auftaucht, also wenn wir Grund zur Annahme haben, dass ein konkretes Passwort unsicher geworden ist, dann sperren wir es sofort und zwingen zu einer Änderung dieses einen Passworts.
Ist das der Hintergrund, warum ich manchmal Meldungen angezeigt bekomme von manchen Diensten, dass mein Passwort irgendwo gefunden wurde und womöglich unsicher ist und ich es deswegen gehalten bin zu ändern?
Ganz genau. Seit ein paar Jahren bekommt man solche Meldungen und das ist einer der sichtbaren Erfolge der benutzbaren Sicherheitsforschung.
Ist dann eigentlich sicher, dass wirklich mein Passwort gehackt wurde oder kann das auch eine zufällige Übereinstimmung sein?
Das ist dann ganz garantiert die Zeichenfolge, die Sie als Passwort verwenden. Es muss aber nicht Ihr Benutzerkonto betroffen sein, weil vielleicht sind Sie ja auch nicht die einzige Person, die genau diese Zeichenfolge als Passwort verwendet hat.
Ich dachte, mit geheim 123 wäre ich unique sozusagen.
Nun ja, genau.
Kommen wir doch zum Schluss nochmal, wenn wir jetzt schon so bei den praktischen Sachen sind, auf die Frage, wie ich meine konkrete Sicherheit verbessern kann. Haben Sie so vielleicht drei Tipps für mich, was ich tun kann, wie ich mich besser schützen kann vor solchen Angriffen, wie wir sie eingangs beschrieben haben?
Also es gibt ganz viele Empfehlungen, die natürlich total kontextabhängig sind. Also bin ich privat unterwegs, bin ich beruflich unterwegs. Ganz generisch gesprochen, ganz allgemein gesprochen, gibt es aber auf jeden Fall Handlungsempfehlungen, die man, glaube ich, auch pragmatisch umsetzen kann, auch in jedem Kontext. Also eine gute Idee ist es zum Beispiel, tatsächlich einfach einen Passwortmanager zu verwenden und nicht überall das gleiche Passwort zu verwenden. Das ist oft mittlerweile bequemer, als man denkt. Ja, man muss auch nicht mehr jedes Mal über die Zwischenablage hin und her kopieren. Das ist in vielen Systemen gut unterstützt und in vielen Fällen, bis auf Ausnahmefälle, auch immer angenehmer und sicherer, als sich irgendeine Eselsbrücke zu bauen oder sogar noch schlimmer, überall das gleiche Passwort zu verwenden. Und für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich ein Sicherheitsgewinn, einfach sich für jeden Dienst ein anderes Passwort generieren zu lassen, weil die Chance, dass ein irgendwo gehackter Dienst Folgen für irgendwelche anderen Dienste, die ich auch benutze, hat, einfach viel kleiner ist. Eine andere gute Idee kann sein, Dinge bewusst zu trennen. Also bei mir sieht es zum Beispiel so aus, ich mache kein Online-Banking im Browser, weil der Browser, der Webbrowser bei mir eine Anwendung ist, mit der ich sehr viele Dinge mache, auch viele Dinge gleichzeitig mache und ich nicht immer komplett im Überblick habe, was gerade wo passiert. Online-Banking findet bei mir tatsächlich fast ausschließlich auf Smartphones oder Tablets oder mit einer eigenen Online-Banking-Anwendung statt. Einfach um da auch eine konzeptionelle Trennung zu haben. Ja, einfach um nicht aus Versehen Online-Banking noch offen zu haben, während ich vielleicht meinen Rechner jemand anderem in die Hand drücke, um was vorzuführen. Also das sind ganz langweilige Handlungsempfehlungen. Es gibt großen Streit, ob Virenschutz nötig und effektiv ist. Da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Wenn Sie mich fragen, ist der in die Betriebssysteme integrierte Schutz oft völlig ausreichend? Geld dafür auszugeben ist oft nicht nötig oder bringt oft keinen klaren Sicherheitsgewinn. Kostenlose Virenscanner bringen oft sogar Nachteile in Form von Überwachungstools, die der Hersteller von dem Virenscanner auf den Rechner mit ausbringt, um halt irgendwie Werbung anzuzeigen oder das Benutzungsverhalten auszuwerten. Da ist oft weniger mehr. Ja, weniger Software auf die Geräte aufspielen ist oft viel, viel nützlicher für die Sicherheit, als sich die dritte, vierte oder fünfte Security Suite herunterzuladen.
Dann haben wir zu Beginn von dem Druck gesprochen, der auch auf Ihrem Forschungsgebiet liegt. Heißt das eigentlich auch, dass es mehr öffentliche Mittel für dieses Thema gibt?
Ich kann mich da nicht beklagen. Also die Cybersecurity-Forschung wurde und wird tatsächlich mit, in der Informatik zumindest, mit am besten aktuell mit Fördergeld, mit öffentlichen Geldern ausgestattet. Sicher ist jetzt im Schatten der Forschung zu künstlicher Intelligenz zurückgetreten, aber jahrelang hatten wir sicher nicht das Problem, an Forschungsgeldmangel zu leiden. Gleichwohl ist es halt auch ein Dauerthema. Ja, es ist eben nicht damit getan, in den letzten 10 Jahren dort Forschung aufgebaut zu haben in Deutschland und ja auch ganz erfolgreich an vielen Standorten Forschung aufgebaut zu haben, sowohl in der Tiefe, ja, an manchen Standorten ganz viele Professuren zum Beispiel anzusiedeln, aber auch in der Breite. Ja, auch in Bamberg gibt es eben jemand, der sich der Studierenden Sicherheit und Privatsphäre beibringt. Also das wird uns aber ja auf Dauer beschäftigen. Das geht ja nicht mehr weg. Und da herrscht schon immer ein bisschen die Sorge, dass der nächste Trend, der nächste Hype, die kurzlebige politische, aber auch öffentliche Sichtbarkeit dann auf sich zieht. So ein ganz elementares Thema wie Sicherheit und ein mittlerweile banales Thema wie, wie macht man das eigentlich gut benutzbar, natürlich nicht mehr unbedingt den allerhöchsten Stellenwert hat.
Mhm. Gibt es dennoch auch konkrete Dinge, von denen Sie sagen, das müsste passieren, damit Deutschland und Europa digital sicherer werden auf einer gesellschaftlichen, auf einer politischen Ebene?
Also wo wir momentan als Gesellschaft in ein Problem laufen, das ist nicht meine Weisheit und Erkenntnis, sondern die ist auch ganz allgemein bekannt. Wir machen uns zu einem sehr großen Grad inzwischen von großen Plattformbetreibern abhängig. Ja, das sind sowohl die Betriebssystemhersteller, das sind sicher jetzt in letzter Zeit auch die Angebote im Bereich künstliche Intelligenz. Nahezu alle kommerziell erfolgreichen Chatbots werden aus Amerika heraus betrieben. Also wir haben eine systematische Abhängigkeit, in die wir uns begeben und in die begeben wir uns ja auch noch gerne, weil das funktioniert ja auch alles so prima. Und das wird uns über kurz oder lang nicht nur die Verhandlungsposition schwächen, sondern das wird halt auch zu einem Sicherheitsproblem werden können, weil alle zentralistisch angelegten Systeme sind natürlich auch lukrative Angriffsziele. Und ganz plakativ gesprochen, werden wir halt in wenigen Jahren Situationen haben, wo dann ChatGPT für eine Stunde offline ist und das wird der deutschen Wirtschaft im Promillebereich vielleicht am Bruttoinlandsprodukt zu spüren geben. Ja, einfach weil die Menschen so abhängig geworden sind, dass sie von einem Dienst, in dessen Abhängigkeit sie sich ja auch noch freiwillig begeben haben, dann auch nicht mehr ohne können. Und wir haben dann auch keine Alternativen.
Also bei Sicherheit geht es um mehr als nur um den Schutz vor Hackern. Das sagt Professor Dominik Herrmann von der Uni Bamberg, dem ich ganz herzlich fürs Gespräch danke. Ich frage mich nur eines noch, Herr Herrmann, wenn man sich so viele Jahre mit solchen Themen beschäftigt, wenn man weiß, was alles schiefgehen kann, wenn man weiß, wozu Hacker fähig sind, wird man dann eigentlich irgendwann paranoid?
Ganz im Gegenteil. Also ich hatte ja schon anklingen lassen, ich betrachte dieses Katz-und-Maus-Spiel tatsächlich als extremst faszinierend. In vielerlei Hinsicht haben wir es eigentlich ganz gut, weil viele Cybersicherheitsvorfälle sind zum Glück ja nicht auf dem Niveau, dass sie über Leben und Tod entscheiden. Es fällt halt vielleicht mal der Verkehr aus. Das sind die Dinge, die wir bisher erleben. Vielleicht gibt es Probleme in der Wasserversorgung. Dinge, die nicht schön sind, die auch die Gesellschaft erschüttern können. Aber es gibt natürlich auch Disziplinen in der Forschung, wo es um Leben und Tod geht und jeden Tag. Und da würde ich sagen, da leben wir in dieser Ecke der Wissenschaft noch extrem komfortabel.
Dominik Herrmann, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne und danke.
Damit endet diese Folge unserer Reihe Forschung unter Druck. Ich bin Oliver Buschek und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.